Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor.
Im Rahmen der Summer School der Leopold Kohr Akademie, im Rahmen der Veranstaltung Zukunft des Tourismus, was ist das richtige Maß in Tourismus, habe ich am 11. September 2025 einen Vortrag gehalten. Der Titel meines Vortrags lautet Hallstatt, eine prototypische Destination. Und ich habe ganz bewusst den Begriff Destination gewählt. Er wird sehr häufig gebraucht, wenn man von Tourismusdestinationen, Bestimmungsorten spricht, aber in diesem Wort Destination steckt etymologisch auch die Bedeutung Bestimmung, Schicksal. Und ich denke, für Hallstatt ist der Tourismus gerade schicksalshaft. Wenn Sie in der Google-Bildersuche den Begriff Austria eingeben, so werden Sie bei den ersten Ergebnissen mehr als 50% Bilder von Hallstatt sehen. Es ist dieser Blick vom Trämischen Richtung evangelischer Kirche, Richtung Markt. Die evangelische Kirche steht im Bild Mittelpunkt. Das ist dieses prototypische Bild nicht nur von Hallstatt, sondern mittlerweile von Österreich. Das heißt, dieses Bild von Hallstatt symbolisiert weltweit Österreich. Wenn man sich diesen Fotopoint im Trämischen anschaut, dann ist der natürlich von Touristenmassen belagert, die genau dieses Foto machen wollen. Hallstatt ist also Instagram-able geworden. Es geht für viele Besucher von Hallstatt darum, möglichst schnell durch den Ort zu eilen, an diesen Fotopoint zu kommen und dann sich selbst in dieses Bild hineinzusetzen. Es gibt in Südkorea eigene Fotowettbewerbe nur mit diesem einen Bild von Hallstatt. Wenn wir über die Zukunft des Tourismus diskutieren, denke ich, lohnt sich ein Blick in die Vergangenheit des Tourismus. Wie hat sich der Tourismus entwickelt? Und da denke ich, ist Hallstatt eine Besonderheit. Hallstatt ist, so meine ich, die kleine Welt, in der die Große ihre Probe hält. Hallstatt steht prototypisch für entscheidende Entwicklungen. Hallstatt war in der Bronzezeit die Frühform eines europäischen Handelszentrums. Hallstatt war zur Zeit der beginnenden Neuzeit ein Ort, wo sich prototypisch eine Single Factory Town entwickelt hat. Ein Ort, wo der ganze Lebensvollzug, der ganze Wirtschaftsvollzug im Dienste der Salzproduktion stand. Und Hallstatt hat bereits im 19. Jahrhundert einen Deindustrialisierungsprozess durchgemacht und abgeschlossen, der gerade in Europa passiert. Hallstatt hat im Laufe dieses 19. Jahrhunderts den Wandel von einem Industrieort, von einem rauchenden Industrieort zu einer Tourismusdestination in idyllischer Landschaft geschafft. Oder, man kann es natürlich auch anders sagen, ist durch die Umstände dazu gedrängt worden. Wenn man sich die Reiseliteratur dieses frühen 19. Jahrhunderts anschaut, wie haben diese Reisenden, diese Entdecker der Landschaft Hallstatt gesehen? Mit welchem Blick schaute damals der Tourist auf die Einheimischen? So denke ich hier mit einem Zitat von Franz Sartori, der in seinem Buch Die österreichische Schweiz oder die malerische Schilderung des Salzkammerguts in Österreich ob der Enns, das ist 1813 erschienen, seine Fahrt in einer Fuhr, in einer Zille über den Hallstätter See beschrieben hat. Wörtlich schreibt Sartori, merkwürdiger als alles was wir in der Gegend umher sahen, waren uns die drei Gondolieri, die unser Fahrzeug auf den Hallstätter See lenkten. Mitteldinger zwischen einem Orang-Utan und einem Menschen mit triefenden Augen und struppigen Haaren, 3 bis 4 Kröpfen am Hals, sprachlos und kreischend, ruderten mich 3 weibliche Wesen über den See. Das ist natürlich, denke ich, schon erschüttert zu sehen, wie die Einheimischen gesehen wurden und möglicherweise, und das fürchte ich, dieses Potenzial steckt natürlich immer noch im Tourismus, wie die Bereisten gesehen werden können. Nachdem dieser Besuchstourismus, dieser Reisetourismus sich weiterentwickelt hat, entstand die Sommerfrische. Das heißt, reiche Bürger, vor allen Dingen in der Großstadt Wien, siedelten sich natürlich von diesem Pol Bad Ischl und Kaiserhof, siedelten sich im Salzkammergut an und errichteten sich Villen. Sehr spannend ist, wenn wir uns Postkartenfotografien dieser Zeit ansehen, die unterschiedliche Maßstäblichkeit, wie groß diese Villen im Gegensatz zu den kleinen Häusern der Einheimischen wirken. Und auch in der Formensprache hier in Hallstatt eine Villa mit einem Turm, wo ja der Turm, so denke ich, sicher in seiner architektonischen Sprache als Herrschaftsinstrument steht. Türme, die ja sonst nur den Kirchen vorbehalten sind, die werden auf einmal von Privaten verwendet, um ihre gesellschaftliche Dominanz auch in der Formensprache der Architektur darzustellen. Natürlich, diese Villenarchitektur besaß zumindest bauliche Qualität, wenn wir das mit dem vergleichen, was rezente Investoren, wie die ihre Hotels bauen, mit welcher armseligen Formensprache, mit welcher doch bestenfalls durchschnittlichen Architektur, mit mäßiger baulicher Qualität gearbeitet wird, nur um möglichst viele Touristen unterzubringen und möglichst den Gewinn zu optimieren. So steckt in dieser Villenarchitektur auf alle Fälle bauliche Qualität, die auch die Zeit seit dem 1900 zum Teil zumindest überdauert hat. Hallstatt war zu der Zeit, als der Tourismus einsetzte, als dieser Deindustrialisierungsprozess begann, natürlich noch ein ausgesprochen klar sichtbarer Industrieort. Und diese ersten Touristen, die hatten Interesse, diese Salzwerke zu besichtigen. Die wollten schon wissen, was passierte. Und man darf nicht vergessen, diese Salzindustrie war über Jahrhunderte in der Habsburger Monarchie die Hightech-Industrie. Also man kann möglicherweise den Vergleich ziehen und sagen, das Salzkammergut war das Silicon Valley des Habsburgerreichs. Und nachdem immer mehr Touristen diese Salzwerke besichtigen wollten, gab es an die Wiener Hofkammer eine Anfrage. Quelle ist das Salzoberamtsarchiv 1831. Und da fragten die lokalen Beamten bei der Hofkammer in Wien, und die Hofkammer war ja die zentrale Verwaltungsbehörde, ob für die Besichtigung der Salzwerke, der Salinen durch Fremde Gebühren eingehoben werden sollten. Und da kam die Antwort aus Wien, ich zitiere wörtlich: Da es weder schicklich noch mit der Würde der Staatsverwaltung verträglich wäre, ist davon abzusehen, für die Besichtigung der Salinen bestimmte Taxen abzunehmen. Und ich denke, wenn man heute schaut, wie die Salinentourismus sehr wohl für die Besichtigung entsprechend hohe Taxen abnimmt, und da ist natürlich auf alle Fälle ein gewisser Verlust an Würde, den damals noch die staatliche Verwaltung besaß, zu konstatieren. In den 1920er, 1930er Jahren setzte eine andere Form des Tourismus ein. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs hat sich natürlich die aristokratische Gesellschaft zu einer bürgerlichen, ja zum Teil sogar proletarischen Gesellschaft gewandelt. Und damit wandelte sich natürlich auch das Publikum. Es waren nicht mehr nur die Hotels und die Sommervillen nachgefragt, sondern auch preiswerte Unterkünfte. Heimito von Doderer schreibt, in der Strudelhofstiege genau dieser Zeit, ja, das ist eine Zeit, in der bereits jede Mehlspeisköchin auf Urlaub fährt. Und für dieses Publikum preiswerte Unterkünfte anzubieten, entstand eben die Privatzimmervermietung. Ich denke, diese Privatzimmervermietung, das war auch im Sinne von Leopold Kohr vom richtigen Maß. Das war, denke ich, ein Maß an Tourismus, wo der Ort noch nicht überlaufen war und wo vor allen Dingen die Einkünfte aus dem Tourismus bei den Hallstättern verblieben sind. Diese Privatzimmervermietung brachte ohne viele Umwege, ich denke manchmal sogar wurde der Umweg über das Finanzamt vermieden, brachte direkte Einkünfte von den Touristen an die Einheimischen. Natürlich gab es dann die Delle des Zweiten Weltkriegs, die wirtschaftlich schwierige Nachkriegszeit und auch nach dem Zweiten Weltkrieg in den 1960er, 70er Jahren wurde diese Form des Tourismus weiter betrieben, natürlich auch mit Schattenzeiten. Wir kennen ja alle die Erzählungen von Kindern, die während des Sommers aus ihren Zimmern ausziehen mussten, irgendwo am Dachboden schlafen mussten, um ihre Zimmer an die Fremden zu vermieten. Und trotzdem denke ich, war es eine Wertschöpfung, die zu einem sehr, sehr großen Teil im Ort geblieben ist und wirklich den Einheimischen gedient hat. Wenn wir heute in Hallstatt zum Beispiel über die Seestraße gehen, uns durch diese Flut der Touristen durchbewegen, wo wir als Einheimische oft gar nicht mehr richtig mit dem Fahrrad fahren können, da denke ich, herrscht schon breiter Konsens, dass das einfach ein viel zu viel ist. Und wenn man sich die Statistiken ansieht, mit Touristen jährlich pro Einwohner, dann sind Tourismusdestinationen, London, Lissabon, Berlin, ja, die sind im einstelligen Bereich, da hat man vielleicht 1, 3, 5 Touristen pro Einwohner und ja, ein bisschen mehr wird es dann schon bei Dubrovnik, Santorin, Venedig, da geht es schon in den zweistelligen Bereich und richtig hoch wird es dann erst bei Etretat, das ist in Frankreich an der Atlantikküste. Etretat ist schon etwas über 1200 Touristen pro Einwohner und Jahr. Und trauriger Weltrekordhalter ist Hallstatt mit jetzt aktuell, ich denke, so zwischen 1800 und 2000 Touristen jährlich pro Einwohner. Und es wird manchmal gesagt, na ja, Hallstatt, das ist ja anders, das kann man ja mit Venedig nicht vergleichen. Da gibt es ja Mestre, da gibt es ja Bereiche von Venedig, wo es Einwohner gibt, die ja gar nicht vom Tourismus betroffen sind. Man müsste ja auch die Einwohner des historischen Stadtzentrums von Venedig nur in Betracht ziehen, dann hätte man auch höhere Werte. Aber ich denke, auch in Hallstatt gibt es Bereiche im Echerntal, die kaum vom Massentourismus belastet sind. Und ich denke, würde man auch hier nur die Einwohner im Markt nehmen, die wirklich explizit und am meisten dem Tourismus ausgesetzt sind, würde es ähnlich hohe Werte geben. Es gibt in Hallstatt Protest, Sie wissen das. Es gab zweimal eine Tunnelblockade. Es gibt im Gemeinderat mittlerweile breiten Konsens. Es gibt einstimmige Beschlüsse, ein einstimmiges Herantreten an die Landesräte der oberösterreichischen Landesregierung mit der klaren Aufforderung, bitte helft uns, gebt uns Möglichkeiten, Zutrittsbeschränkungen durchzuführen, gebt uns Möglichkeiten, die Landesstraße unseren Bedürfnissen entsprechend zu betreiben. Aber da bekommen wir Hallstätter vom Land Oberösterreich definitiv keine Hilfe. Das heißt, ich bin da manchmal schon am Resignieren, also dass man spürt, man bemüht sich, aber die Wirkung dieser Maßnahmen, dieser Proteste verpufft letztlich. Als letztes Bild dieses Vortrags ein Eisberg. Und ich denke, wenn man sich die geopolitischen Entwicklungen ansieht, wenn die Veränderung des Klimas tatsächlich so fortschreiten sollte, wie es prognostiziert ist, wenn die wirtschaftliche Entwicklung so weitergeht, wie sie zurzeit, wie zurzeit die Trends ausschauen, dass also in den Schwellenländern wie etwa Indien immer mehr Menschen in den Mittelstand aufrücken, immer mehr Menschen sich Flugreisen leisten können, und das sind natürlich bei etwa 1,4 Milliarden Indern, sind das natürlich Millionen im Vergleich zu Europa. Die Bedeutung von Europa an der Weltwirtschaft, das nähert sich ja dem einstelligen Prozentbereich. Und wenn es in diesen Schwellenländern wärmer wird, dann ist ja nicht nur Hallstatt mit dem kühlen See, mit den grünen Wäldern die Destination, das betrifft ja dann ganz Österreich. Und wenn wir uns noch unsere eigene Wirtschaftsentwicklung, den Prozess der Deindustrialisierung in Europa ansehen, wenn wir sehen, dass 2025, abgesehen vom Tourismus, alle Branchen der österreichischen Wirtschaft bereits in der Rezession waren, dass also von der Politik her das größte Bestreben ist, diesen Tourismus weiter auszubauen, als Geldbringer zu suchen, dann denke ich, ist Hallstatt nur die Spitze eines Eisbergs. Hallstatt, diese kleine Welt, in der die Große ihre Probe hält, Hallstatt, wo Entwicklungen schon früher stattfinden als anderswo, dann ist Hallstatt diese Spitze des Eisbergs, was letztlich auf ganz Österreich, vielleicht auf den ganzen Alpenraum zukommen wird.
Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.